Polish Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio. Hier ist Warschau, Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks. Am Mikrofon begrüßt Sie Kamila Lutostańska. Dzień dobry. Heute stehen zwei außergewöhnliche Persönlichkeiten im Mittelpunkt unserer Sendung. Die Physikerin und Chemikerin Maria Skłodowska-Curie und der Komponist Frédéric Chopin. Beide verbrachten einen großen Teil ihres Lebens im Ausland. Und doch sind sie bis heute untrennbar mit Polen verbunden und prägen das Bild unseres Landes in der Welt. Zunächst erinnern wir an Maria Skłodowska-Curie. Die zweifache Nobelpreisträgerin starb vor 92 Jahren in Frankreich. Zum Jahrestag ihres Todes stellen wir die erste deutsche Ausgabe ihrer Briefe an Albert Einstein vor. Arkadiusz Huber sprach darüber mit der Herausgeberin Ewa Łabno-Falenska.
Das ist schon ein Phänomen, dass die Briefe zwischen Skłodowska-Curie und Einstein lange Zeit nicht bekannt waren. Wie sind Sie auf sie gestoßen?
Bei Zufall. Vor 3 Jahren hat mich meine Tochter angerufen aus London und hat mir die Frage gestellt, Mama, hast du gewusst, dass Maria Skłodowska-Curie außer allen anderen Verdiensten war die erste Frau in Europa, die Führerschein für LKW gemacht hat? Das wusste ich nicht. Ich habe angefangen zu googeln. Jetzt weiß ich, dass sie den Führerschein brauchte, um mit LKW und Röntgengeräte an die Front des Ersten Weltkrieges zu fahren und dann die französischen Soldaten zu röntgen. Aber je weiter ich googelte, umso mehr interessante Sachen waren zu entdecken. Darunter ein Artikel von Professor Jan Piskurewicz, einem polnischen Wissenschaftler, Historiker, der die Geschichte der Technologie, Technik, Wissenschaft ergründete. Und ich habe einen Artikel von ihm gefunden über die Korrespondenz von Wissenschaftlern um 1922, als der Völkerbund gegründet wurde. Und bei dem Völkerbund wurde auch die Internationale Kommission für intellektuelle Zusammenarbeit gegründet. Übrigens war das die Organisation, die nach dem Zweiten Weltkrieg als UNESCO bekannt ist. Und in diesem Artikel von Professor Piskurewicz, den wahrscheinlich niemand außer mir gelesen hat, habe ich Fragmente von den Briefen gelesen. Und ich war natürlich elektrifiziert und wollte unbedingt diese Briefe lesen. Habe am nächsten Tag das Maria Skłodowska-Curie Museum in Warschau angerufen. Und zu meiner großen Verwunderung hat sich herausgestellt, dass diese Tatsache, dass die über 21 Jahre eine Korrespondenz führten, diese Tatsache war völlig unbekannt. Und ich habe beschlossen, mit einer Gruppe von Freunden diese Briefe herauszugeben.
Wo dann haben Sie die Briefe gefunden?
Also die 25 Briefe, eine Postkarte haben wir gefunden in verschiedenen Archiven. Im Albert-Einstein-Archiv in Jerusalem. Man muss wissen, Archiv in Jerusalem ist verbunden mit Princeton University. Also wir haben bei beiden gesucht und mussten auch die Copyrights erwerben. Wir haben gesucht auch in Zürich ETH, wo Einstein gearbeitet hatte, aber in Zürich gab's gar nichts. Und natürlich die meisten Briefe haben wir gefunden in Nationalbibliothek in Paris. Und wir haben auch Museum Curie und Stiftung Curie bei der Familie gesucht. Also die 25 Briefe und diese Postkarte sind so ziemlich alles. Ich würde sagen, das ist alles, was da war.
Zum Teil in Paris waren sie sogar noch radioaktiv. War das also auch eine gefährliche Suche bzw. ein gefährlicher Fund?
Wir hatten natürlich eine Archivistin auch in Bibliothek National und leider Gottes waren die Briefe von Maria Skłodowska-Curie nicht so in einer guten Ordnung wie Einsteins Briefe. Die waren zerstreut, die waren nicht digitalisiert und dann hat sich herausgestellt, nach der heutigen Norm von Radioaktivität, die waren noch verstrahlt, also die mussten dekontaminiert werden und das dauerte, ja, das haben sua fata libelli, wie man sagt. Bücher haben ihre Schicksale.
Marie Skłodowska-Curie war die einzige Frau, mit der Einstein eine über 20-jährige Beziehung hatte, 21 Jahre genau, die jeglichem romantischen Hauch sich entzogen hat. Das heißt, keine Romantik in der Korrespondenz. Worüber schrieben Sie sich?
Die schrieben, wenn ich über die Wissenschaft. In dem ersten Brief von dem 23. November 1911 ist eine Fußnote, wo Einstein über seine Forschung zu Molekülen und zu seiner Forschung über, heute würden wir sagen, Atome schrieb. Man muss wissen, in damaliger Zeit, Atome waren noch nicht als eine bestätigte Theorie. Die Materie war als tot gesehen. Und Maria Skłodowska-Curie übrigens, sie hat diese Behauptung hinterfragt und sie sagte, also die Elemente, also Atome haben eine radioaktive Kraft und Radioaktivität ist eine immanente Eigenschaft von der Materie und es ist nicht Resultat von chemischen Prozessen. Sie haben sich dann geschrieben über Privates. Er war fasziniert von ihr, von ihrer Arbeit, von ihrer Familie. Sie waren einmal in den Alpen, machten einen Ausflug, auch Maria mit zwei Töchtern, Einstein mit seinem Sohn. Er besuchte sie in ihrer Pariser Wohnung. Er war begeistert von der Atmosphäre und er schrieb, ich bewundere die Harmonie in ihrer Familie und so weiter und so fort. Dann ein großer Teil von der Korrespondenz betrifft Völkerbund und dieses Komitee für intellektuelle Zusammenarbeit. Sie haben sich auch geschrieben über beide unterstützten junge Physiker. Also Einstein unterstützte sehr viele junge Menschen, Maria auch. Es ging um Geld, also das ist nicht Neues. Wissenschaftler hatten immer finanzielle Probleme. Und der letzte Brief ist von 32. Sie ist 34 am 4. Juli gestorben.
Skłodowska sprach kein Deutsch. Einsteins schlechteste Note war eben in Französisch, wie die Schulzeugnisse in dem Jerusalemer Archiv belegen. In welcher Sprache bzw. in welchen Sprachen schrieben Sie sich?
Sie schrieb in Französisch, er schrieb in Deutsch und die haben sich perfekt verstanden. Das ist für mich auch ein Zeichen, dass geniale Menschen über Zeitraum, über Nationalitäten, über Sprachen sich verständigen können. Übrigens, die damaligen Wissenschaftler, die waren alle mehrsprachig. Das war kein Phänomen. Also Englisch, Französisch, Deutsch, das zeigt auch die ganze Korrespondenz. Da konnte man einfach als Intellektueller oder als Wissenschaftler am Anfang des 20. Jahrhunderts, das war ein Instrument, das war nichts Besonderes.
Wir haben zu den Themen ein bisschen gesprochen, zu den Sprachen, in denen sie geschrieben worden sind. Und jetzt zu der Form. Sind das schöne, schön geschriebene Briefe? Was kann man dazu sagen?
Das ist sehr interessant, denn Einsteins Briefe sind extrem freundlich, warmherzig und der Ton von den Briefen von Maria Skłodowska-Curie ist eher lakonisch. Es ist, würden wir sagen, so trocken. Sie waren schon zwei verschiedene Persönlichkeiten. Er war 12 Jahre jünger und man würde eigentlich erwarten, dass es andersrum ist, nach den Stereotypen Frau, Mann. Sie war als junge Frau, ein fröhliches Mädchen, eine fröhliche junge Frau, aber ihr Leben war ja nicht mit Rosen geschmückt. Ihre Mutter starb, als Maria 6 Jahre alt war. Ihre ältere Schwester starb mit Typhus mit 15. Sie kämpfte mit finanziellen Problemen bis zu Ende ihres Lebens. Ihr Mann starb tragisch mit 46, Maria war damals 38. Übrigens eine interessante Geschichte, die französische Regierung wollte ihr die Witwenrente geben nach dem Tod von Pierre Curie 1906. Und sie hat einen sehr stolzen Brief geschickt an die französische Regierung nach dem Motto, vielen Dank für Ihre Geste, aber ich bin Wissenschaftlerin, ich möchte arbeiten, anstatt Geld zu bekommen vom französischen Staat. Und wenn Sie mir helfen wollen, dann geben Sie mir den Lehrstuhl, den mein Mann hatte. Und so ist es geschehen. Und ein halbes Jahr nach dem Tod von ihrem Mann, sie betrat den Lesesaal an Sorbonne und hat die Vorlesung wieder aufgenommen, genau an der Stelle, wo ihr Mann aufgehört hat.
Sie war auch die erste Professorin überhaupt.
Sie war die erste Frau, sie war Professorin an der Sorbonne. Sie ist ein Pioniergeist gewesen in vielen Bereichen. Also dieses Buch zeigt Maria Skłodowska-Curie als eine Ikone, als eine Frau, die es nicht einfach hatte in der Männerwelt. Trotz zwei Nobelpreisen wurde sie nicht in die Académie française aufgenommen. Nicht, weil sie doof war, sondern weil sie eine Frau war.
Was wollen Sie mit dem Buch dann also ändern? Genau in diesem Punkt wollen Sie eben eine starke Frau zeigen, eine Genie?
Erstens haben wir das Buch publiziert, weil das eine unglaubliche Geschichte. Also zwei Genies des 20. Jahrhunderts schreiben sich die Briefe, von denen niemand gewusst hatte. Aber sie erscheint in dieser Korrespondenz als ein Role Model für viele junge Frauen, junge Mädchen. Und in der Zeit, wo Influencer und Celebriten unsere Medien dominieren, wir haben ein Motiv geprägt, Bonjak Maria, sei wie Maria Skłodowska-Curie. Dein Leben kann schön sein, interessant sein, es muss nicht in den Medien sein, es kann in der Wissenschaft sein. Sie hat wunderschön über Wissenschaft geschrieben. Sie schrieb, wenn ich in meinem Labor bin, dann fühle ich mich wie ein Kind in einer Märchenwelt. Was gibt es Schöneres?
Ein gutes Schlusswort. Danke.
Vielen Dank.
Maria Skłodowska-Curie blieb ihrer polnischen Heimat ein Leben lang verbunden, obwohl sie den größten Teil ihres Lebens in Frankreich verbrachte. Auch Frédéric Chopin verließ seine Heimat jung und kehrte nie wieder zurück. Und doch gehört er bis heute zu Warschau. Mit der heutigen Sendung endet unsere 10-teilige Reihe Chopin in Warschau. Zum Abschluss spreche ich mit Dr. Alexander Laskowski vom Chopin-Institut darüber, warum Chopin fast 200 Jahre nach seinem Tod noch immer überall in der polnischen Hauptstadt präsent ist, wie sein Erbe gepflegt wird und weshalb seine Musik Menschen aus aller Welt nach Warschau führt. Wir stehen an einer der Chopin-Bänke in Warschau. Wer den Knopf an der Bank drückt, hört Chopins Musik. Die Bänke markieren Orte, die mit dem Leben des Komponisten verbunden sind und führen durch seine Warschau. Fast 200 Jahre nach seinem Tod begegnet man Chopin in Warschau noch immer auf Schritt und Tritt. Sein Name ist auf Straßenschildern, in Museen und Konzertprogrammen präsent. Darüber spreche ich mit Dr. Alexander Laskowski vom Chopin-Institut. Guten Tag.
Guten Tag.
Wie entstand die Idee der Chopin-Bänke in Warschau und eigentlich wann?
Das Projekt Chopin-Bänke wurde 2009 von der Stadt Warschau initiiert. Hauptanstoß für die Entstehung der Bänke waren die Vorbereitungen für den 200. Geburtstag von Frédéric Chopin in 2010. Ziel war es, den Stadtraum aufzuwerten und Einheimische wie Touristen zu Spaziergängen entlang der mit dem Komponisten verbundenen Orte anzuregen. So Chopins Musik wird auf moderne und zugängliche Weise präsentiert. Jede Bank fungiert als Mini-Audio-Player und spielt auf Knopfdruck einen sehr kleinen, muss man sagen, Ausschnitt aus einem seiner Werke ab.
Wie viele Orte gibt es, die so markiert sind?
So, es gibt 15 dieser interaktiven Denkmäler in der ganzen Stadt, eigentlich hauptsächlich entlang der Königsstraße, Krakowski-Przedmieście, und in der Umgebung. Warum? Weil das sind die Chopin-Orte hier in Warschau. Entweder Orte, wo er lebte oder wo er Konzerte spielte oder Orte, die für ihn persönlich wichtig waren, wie zum Beispiel seine beliebten Cafés. Und ich muss sagen, zuerst 2009, als ich das erste Mal diese Idee hörte, war ich nicht so sicher, dass es eine gute Idee war. Aber sofort, 2010, als die Chopin-Bänke fertig waren, war es ein riesiger Erfolg mit Warschauer, aber auch mit viele, viele Touristen und viele Leute auch fragen, besonders Leute, die aus dem Westen kommen, die denken, dass hier in Warschau oder überhaupt in Polen im Winter ist es so kalt wie in Sibirien. Wie ist es möglich, dass diese Bänke auch im Winter immer gut funktionieren und mit sehr niedrigen Temperaturen auch die Musik spielen können? Ja, es ist nicht so kalt bei uns und die Technologie eigentlich so gut war, dass nach 16 Jahren alle Bänke funktionieren ganz gut.
Ich muss sagen, wenn ich durch die Stadt gehe, sehe ich immer wieder Menschen, die stehen bleiben, den Knopf drücken und Chopins Musik hören. Wie meinen Sie, was machte die Faszination dieser Bänke aus?
Ja, so zuerst, das sind Touristen, dann gibt es auch viele Familien mit Kindern und die Kinder lieben solche Spielzeuge. Und eigentlich, es ist ganz cool, heute haben wir alles mit Touchscreens und alles funktioniert sehr elektronisch. Und diese Bänke sind ganz einfach, man eigentlich drückt einen Knopf und hört die Musik und das ist schon alles. Und das ist so altmodisch, das ist mit jungen Leuten cool geworden. Warum ist es ein Phänomen? Es ist schön, was noch nicht so typisch ist zu sehen. Und man fragt sich, warum steht diese Bank hier? Warum spielt es die Musik von Chopin? Und dann kann man alles lesen, alles verstehen und auch ein bisschen rum um die Umgebung schauen, um ein bisschen die Imagination zu helfen, um Chopins Welt zu sehen.
Warum ist Chopin in dieser Stadt so präsent, wie meinen Sie? Warum ist er so präsent wie kaum eine andere historische Persönlichkeit?
Ja, könnte ich bitte mit einer Frage antworten? Warum ist Mozart so präsent in Salzburg und in Wien? Weil das sind die Städte von Mozart. So, Warschau ist die Stadt von Chopin. Er lebte hier, er wohnte hier, er schaffte hier. Und die schöne Nostalgie in seiner Musik, die Żal auf Polnisch genannt ist, die Franzosen sagen Le Żal, das war die Nostalgie, weil er seine Heimatstadt und seine Familie so vermisste. Und als seine Musik so genial ist, sind wir hier in Warschau, in Chopins Stadt, sehr stolz auf diese Musik und auf ihn. Und deswegen ist er so präsent.
Ja, auf Schritt und Tritt. Dazu kommen noch die vielen Museen, das Chopin-Institut. Welche Rolle spielen Sie eigentlich für die Erinnerung an den Komponisten? Das Chopin-Museum, das Chopin-Institut, bei dem Sie sich engagieren?
So, das Friedrich-Chopin-Institut ist das weltweit größte Chopin-Zentrum, spielt eine zentrale Rolle bei der Bewahrung, Erforschung und Popularisierung des Erbes des Komponisten. Zu unseren Hauptaufgaben gehören die Organisation des renommierten internationalen Friedrich-Chopin-Klavierwettbewerb und die Leitung des hochmodernen Friedrich-Chopin-Museums in Warschau. Eigentlich, dieses Museum jetzt renoviert ist, so es wird noch moderner und noch interessanter. Aber wir machen sehr viele verschiedene Sachen. Forschung, wir organisieren musikalische Festivals und auch wir kümmern sich um Chopins Geburtsort in Żelazowa Wola. Thank you.
Sie haben den internationalen Chopin-Wettbewerb schon angesprochen. Man muss sagen, er zieht alle 5 Jahre die Aufmerksamkeit der Musikwelt auf Warschau. Welche Rolle spielt er dabei, Chopins Musik und sein Erbe lebendig zu halten?
Man braucht neue Pianisten und junge Leute. Und zuerst, wir denken, und daran sind wir sehr stolz, dass eigentlich dieses Wettbewerb eine Klavierolympiade ist. Es gibt keinen anderen Wettbewerb in der Welt, die so viele Besucher, so viele Fans hat. Wir ausverkaufen das Wettbewerb normalerweise in 2-3 Stunden. Und das sind 3 Wochen von Klaviermusik nur für Frédéric Chopin. So, das ist einfach ein Phänomen. Aber die klassische Musik generell zu sagen, gehört mehr zum Vergangenheit als zu uns heute, wenn man es global sieht. So, wir brauchen neues Talent, um es noch lebendiger und noch wichtiger zu machen. Und dass Chopin-Wettbewerb sehr wichtig dafür ist, die jungen Leute, die hier nach Warschau kommen oder die einfach im Internet Wettbewerb einfach ansehen, das sind die neuen Fans, wie die neuen Fans von verschiedenen Sporten oder Popmusikern. In diesem Sinn ist dieses Wettbewerb ein bisschen popmusikalisch, aber das ist gut, dass es so ist. Wir brauchen neue, junge, sehr begabte Leute und die müssen wissen, dass es was Attraktives ist. So, wir machen es noch attraktiver für diese jungen Leute und so funktioniert es.
Wie hat sich das Bild von Chopin in den letzten Jahrzehnten verändert?
Ja, auch was die jungen Pianisten anbetrifft.
Ja, zuerst war er einfach ein zeitgenössischer Romantiker und dann ein romantischer Virtuose. Dann ein kranker Märtyrer und Ikone des polnischen Widerstands. Und nach dem Ersten Weltkrieg, als Polen wieder unabhängig als Staat war, wurde Chopin zum unserem nationalen Symbol. Als Polen Mitglied der Europäischen Union war Chopin mit seiner europäischen Vernetzung mit anderen Künstlern war, sagen wir, ein perfekter Europäer. Und heute, er bleibt ein Symbol, er bleibt ein Romantiker, ein Krankenvirtuose, aber auch ein Popstar. So, es gibt so viele verschiedene Facetten von Frédéric Chopin und die neue kommen und kommen weiter. Das ist die Rezeptionsgeschichte von, nicht nur von seiner Musik, aber auch von die Persönlichkeit von Frédéric Chopin.
Was junge Pianisten anbetrifft, wollen junge Pianisten Chopin spielen, Chopin lernen?
Fast alle wollen, nicht alle kennen. Aber es gibt so wahnsinnig viel große Talente in der Welt heute, dass immer, wenn das Chopin-Wettbewerb anfängt, ich bin wirklich erstaunt und bezaubernd, wie viele junge Leute aus verschiedenen und auch entfernten Kulturen so gut diese Musik verstehen und so viel, viel, viel Liebe für diese Musik haben. Das ist sehr schön.
Sie sagten, dass Sie die Musik verstehen. Kann man die Chopins Musik ohne Geschichte von Warschau, ohne polnische Geschichte zu kennen, verstehen?
Wir glauben immer, dass es ist einfacher, eine Musik zu verstehen, wenn man die traditionelle Tänze von Polen kennt und eigentlich getanzt hat und kennt eigentlich die Geschichte. Aber ob wir das genau wissen, dass eigentlich alle Preisträger von dem Chopin-Wettbewerb unsere Geschichte studiert hatten, weiß ich gar nicht. So, ich würde zu den jungen Pianisten sagen, man empfiehlt, dass sie lesen mehr und auch vertiefen sich in einer Kultur, um es besser zu verstehen. Aber es gibt auch junge Genies, die einfach diese Musik hören und spielen so unglaublich gut, dass ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, ob sie unsere Geschichte kennen oder nicht. Und ist das wirklich wichtig, wenn sie so gut spielen?
Ja, das ist eine Frage, ob das wichtig ist. Fast 200 Jahre nach seinem Tod gehört Chopin noch immer zu dieser Stadt. Warum?
Weil wir lieben ihn sehr. Und hier könnte man einfach einen Punkt stellen. Aber dazu muss ich sagen, wie wir schon gesagt haben, ist Chopin ein wichtiges Symbol von Polen, von Warschau. Aber auch kommerziell ist es eine wichtige Persönlichkeit für uns. So die Touristen, die eigentlich entscheiden sich, um nach Warschau zu fliegen, aus Japan, China, Korea, Amerika oder viele europäische Städte, die wissen, dass man viele Denkmäler und Chopins Orte hier finden kann. Und das ist sehr attraktiv. Und das ist für unsere Kultur, für die Marke Polen, die Brand sozusagen, aber auch für unsere Ökonomie sehr, sehr, sehr wichtig. So, Kultur spielt eine wichtige Rolle, auch in diesem Sinn. Und Chopin ist das Beste, was wir haben.
Das war die letzte Folge der Sendereihe Chopin in Warschau. Alle Folgen finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Schreiben Sie uns, wie Ihnen die Reihe gefallen hat. Am Mikrofon verabschiedet sich Kamila Lutostańska. Auf Wiederhören. Do usłyszenia.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.